Zuhören, Kernkompetenz unserer Zeit? Hört uns zu, diese Forderung hat Konjunktur. Ostdeutsche stellen sie an Westdeutsche, junge Menschen an die etablierte Politik, die Opfer des Anschlags von Solingen an die gesamte Gesellschaft. Und das ist nur ein Ausschnitt aus einem Suchwortstreifzug durch das Internet. Wenn dem Zuhören so große Wichtigkeit zugesprochen wird, wie ist es dann um diese Fähigkeit bestellt? Darum geht es im Gespräch mit Bernhard Pörksen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen hat gerade ein Buch über das Zuhören vorgelegt. Guten Tag, Herr Professor Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Professor Pörksen, Sie bezeichnen das Zuhören als Kunst, sich der Welt zu öffnen. Geht es denn nicht zuallererst darum, die Absicht des Gegenübers zu ergründen?
Nun natürlich, Sie haben recht. Zuhören heißt, sich dem anderen zuzuwenden. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, je intensiver ich mit Menschen gesprochen habe, manchen habe ich 2, 3, ja bis zu 10 Jahren zugehört, desto klarer wurde mir, wie ungeheuer voraussetzungsvoll und elementar das Zuhören ist. Sehen Sie, ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es keine Kommunikation, keinen respektvollen Streit, keine Debatte, keine Versöhnung in gewissem Sinne, kein gesellschaftliches Miteinander. Und insofern würde ich sagen, Zuhören ist eigentlich eine Metapher, ein Bild für die Öffnung gegenüber der Welt, für das Durchlässigsein gegenüber der Welt. Christine Thümerohr, eine Sozialwissenschaftlerin und Musikerin, hat das einmal auf die wunderbare Formel von der inneren Gastfreundschaft gebracht. Also das Fremde tatsächlich in seiner Fremdheit an sich heranzulassen. Darum geht es.
Vor dem Zuhören steht dann aber auch die bewusste Entscheidung, wem man zuhört. Wie wird die getroffen?
Nun, ich glaube, und das wirkt wie ein Ausweichen jetzt, aber die wirkt notwendigerweise individuell getroffen. Es gibt kommunikative Wahrheit nur in konkreter Form, nicht in prinzipieller Gestalt. Also man muss passend zur eigenen Person, passend zur gesellschaftlichen Situation, passend zur professionellen Rolle Entscheidungen treffen. Und dann kann man sich festlegen, ja, will man jemand zuhören, der sich in extremer Weise äußert, will man einem anderen gerade deswegen nicht zuhören, wo ist die eigene rote Linie? Aber dafür gibt es jenseits von ein paar natürlich fundamentalen Grundsätzen und Grenzüberschreitungen keine allgemeine Wahrheit, die sich verkünden ließe. Also kein Zuhörkatechismus in gewissem Sinne, von dem aus man dann die Dinge ausbuchstabieren könnte. Nein, Zuhören heißt, sich frei in Freiheit zu entscheiden, wem man aus welchen Gründen sich zuwenden möchte.
Ich würde das als ein Ideal bezeichnen, das Sie da benennen und ganz böse dagegen stellen, dass der Verbleib in der eigenen Filterblase, sprich in der Komfortzone der Selbstbestätigung, der einfachste Weg ist, sich das Gegenüber, dem man zuhören möchte, auszusuchen.
Ja, das stimmt, in der Tat. Wir Menschen sind, und das ist anthropologisch gesprochen keine gute Nachricht, bestätigungssüchtige Wesen. Wir lieben Bestätigung und suchen unsere Gesinnungsgemeinschaften oder unsere Echokammern auf, das ist wahr. Und trotzdem, aus meiner Sicht ist das, und das will ich ganz klar sagen, eine idealistisch-existenzialistische Setzung. Wir sind frei, verdammt zur Freiheit und Verantwortung. Zuhören ist eine im Kern freie Handlung. Wir können andere zum Schweigen bringen, aber sie niemals zum Zuhören zwingen. Sehen Sie, was Sie mit dem machen, was ich gerade sage, mit dem, was die Hörerinnen und Hörer damit tun, was ich gerade sage, das bleibt vollkommen Ihnen überlassen.
Die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, die Reaktionen darauf. Ich reagiere darauf mit der Behauptung, dass die Forderung, doch bitte zuzuhören, genauso narzisstisch sein kann, wie die Entscheidung, sich einem bestimmten Menschen oder einem bestimmten Gehörten zuzuwenden. Dann nämlich, wenn das Gegenüber nicht nur zustimmen, sondern auch Konsequenzen im Sinne des Sprechers ziehen soll. Liegt das kommunikative Problem unserer Zeit nicht eher darin, dass Dissens so schwer zu ertragen ist?
Ja, unbedingt. Und wir sind hineingestürzt in eine Welt der Kommunikationskonflikte. Aus meiner Sicht einen tiefen Effekt der Vernetzung. Vernetzung, so würde ich sagen, verstört. Wir sehen zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal, sind gleichsam konfrontiert mit einer Überdosis Weltgeschehen. Also die Idee der Filterblase, der algorithmischen Selbstbestätigungstunnel, die ist empirisch nicht haltbar. Es regiert aus meiner Sicht etwas anderes, nämlich der Filterclash, die permanente Konfrontation mit immer anderen Ansichten. Und genau das verstört und lässt einen durchaus im Sinne der kognitiven Notwehr diesem zu viel an Dissonanz, diesem zu viel an Dissens ausweichen. Und trotzdem, es gibt die Möglichkeit, dass sich durchlässig machen gegenüber der Welt. Wie funktioniert unter diesen erschwerten Bedingungen geistige Offenheit? Wie geht geistige Offenheit? Das ist die Schlüsselfrage.
Herr Professor Pörksen, Politikerinnen und Politiker fühlen sich aktuell im Wahlkampf offenbar angesprochen von dieser Forderung, sie sollten zuhören. Also sind offenbar bereit, sich durchlässig zu machen. Mit Dialogforen, mit Gesprächstouren, Townhall-Meetings. Ein Minister setzt sich sogar an die Küchentische ausgewählter Bürger. Ist das ein Indiz, dass es gut bestellt ist, um das Zuhören seitens der Politik?
Das würde ich so nicht sagen, denn dem Zuhören, das ich meine, also dieses tiefere, existenzielle Zuhören, gehört das Überraschtwerden zum Kern des ganzen Geschehens. Es könnte etwas Unerwartetes passieren. Was Sie beschrieben haben, sind hochgradig strategisch durchformatierte Kommunikationssituationen. Die Wahlarena, der Bürgerdialog, das Küchentischgespräch. Aus meiner Sicht ist das eher, und das sage ich durchaus mit Respekt für das Anliegen, aber nicht für die Umsetzung, aus meiner Sicht ist das eher instrumentelles Zuhören, Fassadenzuhören, also kein wirkliches Zuhören.
Aber es ist für Politiker tatsächlich sehr schwer, das Zuhören zu organisieren, wenn ich das mal so sagen soll. Denn ein Politiker steht sehr vielen potenziellen Wählerinnen und Wählern gegenüber, die alle etwas von ihm wollen oder viele von ihm.
Unbedingt. Und insofern können wir ja sagen, dass die Tatsache, dass die psychologischen Sprachspiele, die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auf Augenhöhe miteinander reden, wirklich zuhören, den Dialog führen, dass die psychologischen Sprachspiele, die so erkennbar in die politische Sphäre hineindringen, dass die eigentlich ein Indiz sind für eine Psychologisierung der Verhältnisse, für eine zunehmende Dominanz des Psychologischen auch in der öffentlichen Sphäre und erstmal nicht so viel mehr. Man kann daran zeitdiagnostisch etwas festmachen, aber nicht so furchtbar viel über das Zuhören in meinem Sinne lernen. Ich versuche, das Konzept irgendwie zurückzuerobern, dem Thema eine andere Ernsthaftigkeit zu geben, die Frage zu stellen, was heißt es, sich tatsächlich zu öffnen, was heißt es, sich von eigenen Urteilen und Vorurteilen zu lösen und dem anderen in einer umfassenderen, tieferen Art und Weise zu begegnen. Und Sie haben völlig recht, das ist vielleicht nichts für die Talkshows, nichts für die sozialen Netzwerke und das Aufeinander-Eindreschen, das hier erfolgt. Und das ist vielleicht nichts für die große Arena des Politischen, aber das ist vielleicht etwas für das direkte, das unmittelbare Gespräch.
Und genau darauf möchte ich gleich auch zu sprechen kommen an einem konkreten Beispiel. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der Arena des Politischen. Da geht es auch ums Zuhören. Also eine kommunikative Strategie in diesem Wahlkampf und nicht nur in diesem Wahlkampf ist Change the Conversation. Also statt sich mit der Regelung und Bewältigung der Migration nach Deutschland zu befassen, problematisieren SPD, Grüne, andere den Umstand, dass die CDU für einen entsprechenden Antrag die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Und jetzt zeigen Umfragen, die Wahlabsichten der Bürger beeinträchtigt das gar nicht. Haben die, also die Bürgerinnen und Bürger, nur schlecht zugehört oder haben die besonders gut zugehört?
Das ist eine hochinteressante Frage und ich würde sagen, durch die Art, wie Sie, liebe Frau Mattei, diese Frage beantworten oder wie ich diese Frage beantworte, lerne ich Sie ein bisschen besser kennen. Wenn Sie sagen, Herr Merz hat das in besonderer Weise vermacht, Signale in die Bevölkerung auszusenden und die Stimmung aufzugreifen, und aus meiner Sicht durch diesen Tabubruch, Arbeit mit den Stimmen der AfD, Verzicht auf die Konsensbildung in der politischen Mitte. Er hat durch diesen Tabubruch eigentlich etwas Richtiges getan. Dann lerne ich Sie genauer kennen, genauso wie vielleicht durch die Kritik, die ich hier formuliere, ich selbst als politischer Bürger, nicht so sehr als Wissenschaftler, stärker kenntlich werde.
Wir halten fest, dass ich keineswegs gesagt habe, dass ich diesen Tabubruch, wie Sie es formuliert haben, in irgendeiner Weise gut heiße oder schlecht heiße. Ich finde einfach nur, dass es ein interessantes Beispiel dafür ist, wie etwas gedeutet werden kann. Aber jetzt mal zum Einzelfall. Sie hatten ja gesagt, die individuelle Kommunikation, um die sei es Ihnen vor allem gegangen bei Ihrem Buch. wie es ist, wenn Kommunikation zusammenbricht, wenn das Gegenüber dicht macht, nicht mehr zuhört, nicht mehr erreichbar ist. Das hat man hier in Deutschland zum Beispiel während der Covid-Pandemie erleben können. Sie haben kommunikative Nichterreichbarkeit in einem anderen Fall in Ihrem Buch aufgegriffen, nämlich im Ringen um Empathie im Ukraine-Krieg. Das Beispiel, der in Russland lebende Vater des ukrainischen Unternehmers Mischa Katsurin wollte seinem Sohn nicht glauben, dass Russland die Ukraine angegriffen hatte, obwohl der Sohn mitten in diesem Angriff stand sozusagen. Wie lässt sich so eine Verweigerung erklären?
Nun, sie lässt sich ganz wesentlich erklären durch die Macht der Propaganda. Der Vater sieht vor allem Staatsfernsehen, ist wenig im Netz unterwegs, konsumiert kaum andere Medien und das heißt, es senkt sich so eine Art Desinformationsnebel über ihn herab und damit ringt dann Mischa Katsurin, dass er völlig verstört versucht, den Vater eben doch noch zu erreichen. Und das Interessante ist für mich, dass er eben nicht sofort aufgibt. Man könnte ja sagen, Schluss, aus, vorbei, da gibt es diese epistemische Schließung, so könnte man das nennen, also die widersprechende Information. Der Sohn sagt, es ist wirklich Krieg, die ist da und der Vater sagt, nein, bei euch ist doch kein Krieg, ich habe das alles im Staatsfernsehen gesehen, die Russen bringen euch Essen und warme Kleider. Er könnte einfach aufgeben, dieser Mischa Katsurin. Aber das Interessante ist, er kreiert, wohlgemerkt zu Kriegsbeginn, ein Dialog- und Kommunikationsprojekt. Er versucht, eine Graswurzelbewegung auf dem Weg zum gelingenden Miteinanderreden und einander zuhören zu initiieren. Wie macht er das? Er sagt, 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Und was wäre, wenn sie jetzt zu Kriegsbeginn versuchen würden, diese Verwandten in Russland zu kontaktieren über die noch vorhandenen Kanäle? Was wäre, wenn es gelingen könnte, sie wirklich zu berühren, sie wirklich zu erreichen, wenn es wirklich klappen könnte, einander zuzuhören? Dann könnte die Macht der Desinformation, so stellt er sich das vor, gebrochen werden. Und ich habe ihn jetzt diese Jahre seit Kriegsbeginn über begleitet und er scheitert auf dramatische und drastische Weise. Auch der Vater bricht die Kommunikation irgendwann wieder ab und sagt, es ist Gottes Wille, dass Russland und die Ukraine zusammengehören. Das ist furchtbar und es ist schmerzhaft. Aber dieses Scheitern ist aus meiner Sicht außerordentlich lehrreich. Und ich glaube auch, um dem Thema Zuhören, miteinander reden, eine andere Ernsthaftigkeit zurückzugeben, heißt es eben rauszugehen aus der Rezept-, der Kuschel- und der Psycho-Ecke, aus der Ratgeber-Ecke und heißt es genau hinzuschauen, die Verwicklung in Situationen, die Dramatik in Situationen, aber auch die Lücken der Freiheit in konkreten Situationen anschaulich werden zu lassen.
Ist es Katsurin denn überhaupt nicht gelungen, die Abwehr des Vaters zu durchdringen oder hatte er dann partiell vielleicht doch mal durchdringen können?
Doch, er hat Erfolg zu Beginn an der wenn die vielleicht älteste Methode, um Menschen zu erreichen und vielleicht auch die wirksamste Methode, um Menschen zu erreichen, an. Er erzählt einfach nur Geschichten. Er erzählt dem Vater von der Großmutter, die den Tag über im Badezimmer sitzt, weil das der sicherste Ort ist, wenn wieder geschossen wird. Oder erzählt von einer befreundeten Familie, die eines Tages eine Art Notruf-SMS aus einem Bunker heraus absendet, weil die kleine Tochter der Familie Stunden schon nicht mehr aufhören kann, zu weinen. Und wenn man sich die Aufnahmen dieses Gesprächs anhört, und ich habe das wieder und wieder getan, um zu verstehen und idealerweise auch in der Tiefe zu begreifen, dann merkt man, wie die Propagandamauern im Kopf des Vaters ausgelöst durch diese Geschichte Risse bekommen, wie er durchlässiger wird, weicher und wie er dann auf einmal sagt, ja, Mischa, ich glaube dir, der Krieg ist schrecklich und ich mache mir wirklich Sorgen. Und das sind so Momente der Wahrnehmungsöffnung, den ich versucht habe, hinterher zu spüren.
Warum hat er sich dann wieder verschlossen?
Das ist ehrlich gesagt nicht ganz klar. Es ist möglich, dass man ihn bedroht hat. Das ist offen. Auf jeden Fall meldet er sich eines Tages mit einer dramatischen Abschiedsnachricht, die eben davon handelt, dass Gott will, dass die Ukraine, Belarus und Russland zusammengehören und dass er fortan den Kontakt abbrechen wird. Das ist gewissermaßen eine letzte Botschaft aus einer ideologisch-religiös verbrämten Welt. Das ist, wenn Sie so wollen, wieder der Sieg der Propaganda. Aber das Ringen, wissen Sie, Mischa Katsurin, und deswegen hat mich seine Geschichte so fasziniert. Mischa Katsurin hat etwas Unmögliches versucht. Er hat versucht, im Krieg einen dialogischen Tanz zu führen. Er hat versucht, im Dialog jemand, der auf der anderen Seite steht, in dem Fall tragischerweise sein Vater, den noch zu erreichen. Aber Sie sehen nach Butscha, nach Mariupol, nach dem Bombardement einer Geburtsklinik, Sie sehen, wie die Gewalt, wie der Hass, wie die Verstörung in jede Ritze der Existenz eindringt. Und ich muss sagen, peinlich, ich bin so behütet aufgewachsen. Ich habe das Wesen von Gewalt, das Wesen von Krieg erst durch diese Begleitung von Mischa Kazurin verstanden. Sie haben am Ende des Tages dann keine Chance. Das ist furchtbar. Aber der Weg des Ringens um die Berührbarkeit des anderen, die Möglichkeit, weiter an die Berührbarkeit des anderen zu glauben, das ist die Größe, die dieser Unternehmer aus Kiew entwickelt. Und deswegen ist sein Beispiel nicht wertlos. Deswegen ist sein Beispiel in gewissem Sinne nicht mal nur eines des Scheiterns, auch wenn er praktisch, faktisch am Ende eben keinen Erfolg hat mit seiner Graswurzelbewegung und seinen Ideen, sondern es zeigt eine Möglichkeit, die unendlich schwer zu bewerkstelligen ist, wenn im Hintergrund die Bomben fallen.
Und es lässt einen dann zurück mit der Schlussfolgerung, dass es letztlich doch vergeblich ist, Menschen mit sachlichen Argumenten überzeugen zu wollen, angesichts einer Übermacht von Propaganda und Desinformation.
Ich wäre nicht so pessimistisch wie Sie. Sehen Sie, dieses Beispiel hat viele Menschen ermutigt. Dieses Beispiel hat viele Menschen bewegt. Es gab ein internationales Echo, das seinesgleichen suchte. Es gab Spenden. Es hat die Möglichkeit existiert und selbst der Vater hat sich in Teilen geöffnet. Und klar, wenn sie womöglich bedroht werden, was eine denkbare Variante ist, wer will es ihm dann verdenken, dass er irgendwann Botschaften absetzt? Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, was passiert ist, aber es ist ein Beispiel, das die Dramatik unserer Zeit offenbart. Es ist ein Beispiel, das die existenzielle Dimension des Zuhörens offenbart. Es ist ein Beispiel, das eine idealistische Möglichkeit zeigt. Sehen Sie, Sie können Realitäten kaputt machen, aber Möglichkeiten können Sie nicht zerstören.
Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat es übrigens auch versucht, an die russische Bevölkerung zu appellieren, sie gegen den Krieg, den Moskau vom Zaun gebrochen hat, zu mobilisieren. Aber er ist auch damit gescheitert. Aber es ist ihm mit seiner kommunikativen Strategie gelungen, ausländische Unterstützung für die Abwehr der russischen Angriffe zu mobilisieren. Warum war er dabei so erfolgreich?
Ich glaube, es ist diese Authentizität, die persönliche Betroffenheit, dieses Charisma der Berührbarkeit, das Zelensky, der ja von einem total populistischen Politiker umgeschaltet hat in Richtung einer Kommunikationsmacht eigenen Rechts, einem Rhetoriker par excellence auf der Weltbühne. Es ist dieses, es ist die David-gegen-Goliath-Geschichte, die Menschen berührt. Es ist die Tatsache, dass er eben nicht aus Kiew geflohen ist, dass er gesagt hat, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition. All dies in seinem Zusammenspiel, hingegen dann der distanzierte Baby-Pucker-Botox-Face-Diktator Putin an einem langen Tisch aus der Ferne Menschen abkanzelnd und vernichtend, der Kontrast könnte nicht größer sein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ohne das Kommunikationsgenie von Zelensky alles sehr viel schneller, sehr viel dramatischer zulasten der Ukraine sich gewendet hätte. Also es ist diese Authentizität mit dem Versuch der Perspektivenverschränkung. Wenn Sie die Reden analysieren, dann sehen Sie, wie er immer wieder versucht, spezifisch zu sprechen. Also im Bundestag über die Wiedervereinigung zu reden, vor US-Amerikanern über den 11. September oder Pearl Harbor zu sprechen oder im britischen Parlament Churchill zu erwähnen. Also all dies sind Versuche der Perspektivenverschränkung, so nenne ich das. Sie müssen eigentlich erst verstehen, in welcher Welt der andere lebt, um dann verstanden zu werden. Und dieses Prinzip hat er sehr genau begriffen und umgesetzt, auf dem Weg zum Gelingenden gehört werden.
Herr Professor Pörksen, ich möchte noch mal kurz auf den Wahlkampf in Deutschland zurückkommen. Da setzen sich manche Parteien stark mit digitalen Medien ein. Die AfD zum Beispiel, aber auch die Grünen, die sind auf allen Kanälen präsent. Mhm. Welchen Effekt hat das, wenn nur Teilöffentlichkeiten erreicht werden sollen?
Nun, das ist natürlich einfach das Gebot der Stunde, dass man in sozialen Netzwerken präsent ist, dass man insbesondere um junge Menschen zu erreichen, diese Mittel wählt. Und das kommt ja noch etwas anderes hinzu bei der AfD und den Grünen, so unvergleichbar sie politisch doch sind. Beide setzen sehr stark darauf, dass es Fans gibt, Anhängerinnen und Anhänger, Influencerinnen und Influencer, die die eigene politische Botschaft weitertragen. Und das ist natürlich ein sehr effektives Prinzip. Also sie senden eine Botschaft und andere fangen an, mit ihr zu spielen, sie zu verbreiten. So. Aber sie haben natürlich die Gefahr sofort benannt. Im Grunde genommen braucht es für die Debatte, für das Ringen um programmatische Differenz idealerweise eine gemeinsame Öffentlichkeit. Idealerweise auch, und jetzt wirklich ein bisschen nostalgisch, auch eine Art Leuchtfeuer oder nach dem Leuchtturmprinzip organisierte Öffentlichkeit, in der man noch sagen kann, ja, das ist jetzt das zentrale Thema und jetzt stellen wir zu einem Thema die interessantesten Ideen, die wichtigsten Programme, die besten Konzepte vor. Und diese Öffentlichkeit, die verschwindet vor allem aufgrund der Macht der sozialen Netzwerke, vor allem aufgrund des Aufscheins eines digitalen Feudalismus, der aus dem Silicon Valley kommt. Und der Journalismus, entschuldigen Sie, Frau Mattei, aber der verliert erkennbar an sortierender Kraft. Er verliert die Hoheit über die Vertriebskanäle. Es gibt Superreiche, die sich als Journalismusverächter entpuppen und den Ring.
Sprechen Sie jetzt
küssen.
Von Elon Musk?
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Die Öffentlichkeit hat ein Problem mit superreichen Journalismusverächtern, ganz offenkundig.
Aber es gab ja schon früher Medienunternehmer mit weltanschaulichen Anliegen. Denken wir mal an Axel Springer. Also das war lange vor dem Aufkommen des Internets.
Ja, absolut. Aber die Asymmetrie, auch Rupert Murdoch, ich meine, hat Demokratien auf 3 Kontinenten destabilisiert. In Australien den Klimawandelleugner Futter gegeben, in Großbritannien den Brexit mit orchestriert, in USA Donald Trump mit zum politischen Kandidaten aufgebaut. Also diese Form der katastrophalen Missbrauchs von publizistischer Macht. Den gab es schon früher, aber wir haben jetzt völlig neue Asymmetrien. Also Schamlosigkeit und Machtballung in nie gekanntem Ausmaß. Der reichste Mann der Welt hat das Ohr des amerikanischen Präsidenten, reitet ins Weiße Haus ein, verfügt gleichzeitig über digitale Infrastruktur, also politische, ökonomische, mediale Macht. Alles gleichzeitig und kann mit einem einzigen Desinformationstweet 200 Millionen Follower erreichen und zwingt dann noch seine Ingenieure, seine Tweets bevorzugt in die Timeline der Plattformgemeinschaft hineinzudrücken. Groteske Asymmetrien, die zeigen, das digitale Zeitalter schildert auf der einen Seite Öffnung des kommunikativen Raumes, wunderbar, dass sich so viele zuschalten können, und auf der anderen Seite eine totale Vermachtung, ein digitaler Feudalismus. Das ist mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Ausmaß an moralischer Kompasslosigkeit, diesem auf Knien umherrutschenden, ziemlich ekelhaften Opportunismus bei Zuckerberg, Bezos, Musk und Co. habe ich so nicht gerechnet.
Halten Sie es denn für möglich, die sozialen Medien zu, man kann vielleicht sagen, wieder zu Instrumenten gleichberechtigten Streits zu machen?
Prinzipiell ja, dafür braucht es aber eine Bildungsanstrengung, eine Diskursanstrengung, eine Regulierungsanstrengung eigener Art. Sehen Sie, ich war für dieses Buch lange im Silicon Valley unterwegs und habe hier die ersten Online-Gemeinschaften, die ersten sozialen Netzwerke der Welt studiert, die sich auf einer ganz faszinierend im Hafen von Sausalito inmitten von schwimmenden Hausbooten gründeten. Es waren Hippies, Hippies, die aus den Landkommunen kamen, gescheiterte Ehen, wenig Geld, aber die Utopie des Verbundenseins mit den Menschen der Welt im Kopf. Und die wollten sie in die digitale Zeit transportieren. Und die hatten so ein paar Prinzipien, die es sich lohnen würde, wiederzuentdecken. Teil der Gemeinschaften existieren auch heute noch, sind ganz klein, ein paar tausend Leute nur. Aber keine Anonymität, keine Werbefinanzierung, kleine Abogebühren, exzessive Moderation, maximale Liberalität. Und die Möglichkeit, sich auch mal offline zu sehen. Das sind sowas wie Zivilitätsgeheimnisse der Kommunikation, die ich versuche hier herauszuarbeiten. Denn der Machtkampf, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen, die mit einem Fingerschnippen darüber entscheiden, dass wir keinen Fact-Checking mehr brauchen? Wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen oder uns allen? Dieser Machtkampf steht erst noch bevor.
Vielen Dank, Herr Pörksen.
Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen.
Wie es um die Fähigkeit des Zuhörens bestellt ist, darum ging es im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sein Buch zum Thema trägt den Titel Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen und ist im Hansa Verlag erschienen. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.